Jona und Gottes Erbarmen. Ich gehe heute ein bisschen anders auf das Thema Erbarmen ein, als ihr es so kennt. Aber nachdem ihr ja alle schon Experten in Barmherzigkeit seid, sollte das ja klappen. Das Büchlein Jona fasziniert. Also es gibt kaum eine Kinderbibel, in der die Geschichte von diesem Propheten nicht erzählt wird. Und auch in kirchenfernen Kreisen ist sein Name bekannt. Jona, das war doch der Knilch, der sich von einem Fisch hatte fressen lassen, oder? Aber Jona verwirrt auch. Gleichsam mittendrin beginnt das Buch und endet mit einer Frage. In den 4 Kapiteln bekommen wir ebenso viele kurze Episoden vorgestellt. Jonas Flucht aufs Meer, Jona im Innern des Fisches, Ninives Buße und Jonas Grollen über die Verschonung der Stadt. Aber überall bleiben Fragen offen. Was passiert mit den Seeleuten, die sich am Ende von Kapitel 1 mit großer Furcht vor dem Herrn fürchten? Was war das für ein Tier, das Jona für 3 Tage in seinem Bauch transportieren konnte, ohne dass der flüchtige Prophet daran starb? Warum war Ninive sofort zur Buße bereit, obwohl Jona nicht mal etwas von der Möglichkeit der Buße erwähnt hatte? Aber die größte Frage, wie ich finde, ist, warum ist Jona so stocksauer darüber, dass Gott die Stadt verschont? Unser Wissen über den Mann namens Jona hält sich in Grenzen. Wir haben außer dem Büchlein Jona nur noch eine weitere sehr kurze Notiz über ihn. Im 2. Königebuch, Kapitel 14, Vers 25 lesen wir, gemeint ist König Jerobeam II., stellte die Grenze Israels von Hamat bis zum Toten Meer wieder her, gemäß dem Worte des Herrn, des Gottes Israels, welches er durch seinen Propheten Jona, den Sohn Amittais, aus Gad Hachefer, gesprochen hatte. Wir können also sagen, dass der Prophet irgendwann vor oder während der Jahre 787 und 747 vor Christus gelebt und gewirkt hat. Denn das sind zumindest die Regierungsjahre Jerobeams II., die wir kennen. Außerdem kam er aus dem Norden Israels, denn dort liegt dieser Gad Hachefer-Ort, der ansonsten auch nicht weiter bekannt ist. Ansonsten können wir nichts über Jona sagen, außer vielleicht noch, dass sein Name ungewöhnlich ist. Jona bedeutet Taube und ist ansonsten nicht als Name gebraucht und wäre, wenn überhaupt, eher als Frauenname zu erwarten. Doch abseits davon, wer Jona war, haben wir zumindest dieses kleine Buch, das uns etwas darüber erzählt, was er gemacht hat. Dort lesen wir, dass Jona von Gott den Auftrag erhielt, zur Stadt Ninive zu gehen, um ihr zu verkündigen, dass ihr Böses vor den Herrn gekommen sei, also ihre Sünden offen zu legen. Jona fackelt nicht lange und bricht auf, in die entgegengesetzte Richtung. Er sieht es gar nicht ein, nach Ninive zu gehen. Dort wohnten doch die Feinde Israels. Also flieht er per Schiff aufs Meer und will nach Tarschisch. Daraufhin schleudert Gott einen Sturm aufs Meer, der das Schiff zu kentern droht. Es wird bekannt, dass Jona am Sturm schuld sei, und er wird schließlich über Bord geworfen und von eben jenem großen Fisch verschluckt, der so sehr in unser allgemeines Bewusstsein übergegangen ist. Im Innern des Fisches macht Jona eine Gesinneswandlung durch. Nun ist er bereit, Gottes Auftrag auszuführen. Daraufhin lässt Gott Jona ans Land, sagen wir mal, ausspucken. Der frisch gestrandete Jona macht sich daraufhin auf in die Stadt Ninive und verkündigt ihr, noch 40 Tage, dann ist Ninive vernichtet. Und das Unglaubliche geschieht. Die Stadt, die durch und durch durchtrieben vom Bösen war, bekehrt sich zu Gott. Vom Kleinsten bis zum Größten, mitsamt aller Tiere, ziehen sie sich Trauerkleidung an, fasten und bekennen ihre Schuld vor dem Herrn. So viel zu den ersten 3 Kapiteln des Jona-Buches im Schnelldurchlauf. Das letzte Kapitel wollen wir uns jetzt etwas genauer angucken. Ich lese ab Jona 3, Vers 10 vor. Da sah Gott an ihren Taten, dass sie von ihren bösen Wegen umgekehrt waren und Gott überdachte das große Böse, das er ihnen tun wollte, und machte es nicht. Für Jonah war es aber äußerst böse und er wurde sauer. Da betete er zum Herrn und sagte: Ach Herr, war nicht genau das meine Rede, als ich noch daheim war? Deshalb hatte ich ja ursprünglich versucht, nach Tarschisch zu fliehen. Denn ich weiß doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und huldvoll, und dass du das Böse dir überdenkst. Jetzt nimm aber doch mein Leben von mir, denn es wäre besser für mich, tot zu sein, als zu leben. Da sagte der Herr: Ist es richtig, dass du sauer bist? Aber Jonah ging aus der Stadt raus und setzte sich östlich davon hin. Er machte dort eine Hütte und setzte sich in ihren Schatten, bis dass er sehen könnte, was mit der Stadt passieren würde. Da beorderte der Herrgott eine Rizinusstaude herbei und ließ sie über Jonah aufgehen, damit sie ihm Schatten spendet, um ihn aus seiner üblen Stimmung zu reißen. Und Jonah freute sich sehr über die Rizinusstaude. Da beorderte Gott einen Wurm herbei im Morgengrauen, der die Rizinusstaude anfraß, sodass sie vertrocknete. Und als die Sonne aufging, beorderte Gott einen sengenden Ostwind herbei. Da stach die Sonne auf Jonah und er verhüllte sich. Er hoffte darauf zu sterben und sagte: Besser, ich wäre tot als lebendig. Da sagte Gott zu Jonah: Ist es richtig, dass du wegen der Rizinusstaude sauer bist? Er aber sagte: Es ist todrichtig, dass ich sauer bin. Aber Gott sagte: Du bist über die Rizinusstaude betrübt, um welche du dich nicht gekümmert und die du nicht großgezogen hast? In einer Nacht war sie da und in einer anderen Nacht ist sie wieder zugrunde gegangen. Und ich soll nicht betrübt sein über diese große Stadt Ninive, in welcher über 120.000 Menschen wohnen, welche rechts nicht von links unterscheiden können und noch dazu viel Vieh? Mit dieser Frage hört das Buch auf. Einfach so. Ich wüsste zu gerne, was Jonah geantwortet hat. Falls er überhaupt geantwortet hat, denn er hat ja schon häufiger mal nicht auf Gott reagiert. Was und ob er geantwortet hat, für uns muss diese Frage leider offen bleiben. Die Stadt Ninive hatte eine 180-Grad-Wandlung durchgeführt. Ironischerweise genau das, was Jonah angekündigt hatte. Denn dessen Unglücksbotschaft hieß wörtlich übersetzt: Noch 40 Tage, dann wird Ninive umgestülpt sein. Also wie ein Topf, den man zum Entleeren auf die Öffnung stellt, so sollte die Stadt nach seinem Willen auf den Kopf gestellt werden. Stattdessen geschah etwas anderes, Wunderbares. Die Stadt wandelte sich komplett. Sie kehrte von ihren bösen Wegen ab und wandte sich, wahrscheinlich erstmals, geschlossen dem Gott Israels zu. In der außergewöhnlichsten Bußaktion der Geschichte fasten Menschen und Tiere gemeinsam, ziehen sich Trauergewänder an, beziehungsweise die Tiere kriegen sie wohl angezogen, und Könige wie Bettler bekennen ihre Schuld vor Gott. Genau das, was der fremde Prophet angekündigt hatte. Nur halt nicht das, was dieser selber wollte. Jonah war sauer. Gott wollte doch tatsächlich diesen Haufen Sünder verschonen, nur weil sie kurz vor knapp ihre Sünden bereuten? Das konnte Jonah nicht akzeptieren. Er verzweifelte an der Gnade dieses großen Gottes, der ihn zum Botschafter ausgewählt hatte. Diese großartige Selbstvorstellung Gottes, die er hier angeführt hatte, die sich immer wieder in Zitaten und Anspielungen in der Bibel wiederfindet, war für Jonah ein Dorn im Auge. Jahrhunderte vorher hatte sich Gott selbst mit diesen Worten vorgestellt. Damals hatte Mose darum gebeten, den Herrn in seiner Größe sehen zu dürfen. Und der Herr gestattete es ihm. Bei dieser Gelegenheit verkündigte Gott auch, wer er ist. Yahweh, Yahweh, gnädiger und barmherziger Gott, geduldig und huldvoll und treu. Und diese Selbstvorstellung kannte Jonah nur zu gut. Und genau das war auch der Grund dafür, warum er zuerst nach Tarschisch fliehen wollte. Für Jonah war klar, wenn er die Botschaft Gottes weitergibt und Ninive umkehren sollte, dann wird sich Gott dieser Sünde erbarmen. Und das konnte er doch nicht zulassen, oder? Warum Jonah so extrem negativ gegen Ninive eingestellt war, fragen sich Kommentatoren schon lange. Da werden verschiedene Gründe angeführt. Vielleicht war es ein fehlgeleiteter Nationalismus, den Jonah dazu veranlasst hatte. Oder er wollte die drohende Gefahr, die diese Stadt für ihn bedeutete, abwenden. Oder. Letztlich wissen wir es nicht. Auch hier lässt uns der Text mit einer Frage zurück. Der Grund, warum ich euch heute mit diesem Text konfrontiere, ist aber genau diese abschließende Frage, mit der das Büchlein endet. Wie stellst du dich zu Gottes Barmherzigkeit? Jonah konnte nicht akzeptieren, dass er in Gott sich über die Sünde erbarmte, die quasi nebenan lebten. Jonah erinnert mich an den braven Bruder des verlorenen Sohnes. Der undankbare Sohn, der sein Erbe im Ausland mit fragwürdigen Tätigkeiten verprasst hatte, kehrte zurück, um seinen Vater um Vergebung zu bitten. Und was tut sein Bruder? Er ist sauer. Sein Vater nimmt diesen Zecher und Freier wieder bei sich auf und tut so, als wäre nie etwas passiert. Der Vater muss erst zu seinem eingeschnappten Sohn hinausgehen und ihn zur Rede stellen. Du warst doch die ganze Zeit bei mir. Und was mein ist, ist auch dein. Warum bist du jetzt sauer? Freust du dich denn nicht, dass dein Bruder wieder da ist? Auch der Bruder aus Jesu Gleichnis bleibt uns die Antwort schuldig. Jonah hatte eine Lektion gebraucht. Und so verbissen wie er war, musste Gott tief in die Trickkiste greifen, um seinen Propheten noch zu erreichen. Aber der Herr lässt sich nicht lumpen. Wie damals bei der initialen Schöpfung, von der wir in 1. Mose lesen können, erschafft der Herrgott hier neues Leben. Eine Rizinusstaude. Wenn man Wikipedia glauben darf, sind diese Pflanzen sehr schnellwüchsig. Innerhalb von 3 bis 4 Monaten wachsen die auch Wunderbaum genannten Stauden auf 5 Meter heran. Unser Exemplar hier ist noch ein bisschen schneller. Über Nacht wächst sie so weit heran, dass sich Jonah im Schatten der Blätter vor der Sonne verbergen kann. Der Prophet sollte doch dieses Wunder Gottes zu würdigen wissen, oder? Und tatsächlich, Jonah freut sich. Und da beginnt Akt 2 des Stückes. Gott befiehlt mit gleicher Vollmacht wie vorher bei der Pflanze einen Wurm herbei, der die Wurzeln annagt. Das Resultat? Der Rizinus war dort. Und Jonah ist dem heißen Wind und der sengenden Sonne schutzlos ausgeliefert. Und wieder versinkt Jonah in diese depressive Stimmung. Er will einfach nur weg aus dieser Gegend, weg aus dem Leben, weg von Gott. Da spricht der Herr abermals zu ihm. Einfühlsam wendet sich Gott an seinen Propheten. Ist es richtig, dass du sauer bist? Doch wie ein trotziges Kind, dessen Spielzeug kaputt gegangen ist, schnauzt Jonah zurück. Aber todsicher ist das richtig. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Gott hier reagiert. Er hätte alles Recht dazu gehabt, Jonah zurechtzuweisen. Ja, der Allmächtige, der eifernde Gott hätte mit Blitz und Donner auf diese Unverfrorenheit reagieren können. Aber was macht er stattdessen? Gott legt seine Handlung seinem verwirrten und wütenden Propheten offen dar. Die Aussage ist als Frage formuliert, aber es steht doch außer Zweifel, dass er sich jedes Sünders annimmt, der zu ihm kommt. Gott hätte es nicht über sich gebracht, Ninive trotz der Buße zu zerstören. Denn Buße heißt ja nichts anderes, als zu Gott zurückzukommen. Einzusehen, dass man in die falsche Richtung gerannt ist und in die liebenden Arme Gottes zurückzukommen. Jonah hatte ja den entscheidenden Satz bereits selbst gesagt. Denn ich weiß doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und huldvoll, und dass du das Böse überdenkst. Die Frage scheint mir stark in eine andere Richtung gedacht zu sein. Gott ist nicht aufdringlich bei diesem widerspenstigen Menschen, der so erbost über die Gnade des Herrn ist. Indirekt stellte er aber dennoch die Frage: Sag mal, Jona, warum kannst du es nicht akzeptieren, dass ich Tausende von Menschen vor dem Tod bewahrt habe? Du willst doch auch, dass ich dir verzeihe. Warum sollte ich das dann nicht auch bei diesen Leuten aus Ninive tun dürfen? Wir können vieles aus dem Buch Jona lernen oder uns zu vielen Fragen anregen lassen. Die Frage, die ich euch heute stellen möchte, ist aber genau diese Schlussfrage. Wie stellst du dich zu Gottes Erbarmen? Kannst du damit leben, dass Gott deinem ärgsten Feind vergibt? Es gibt Menschen, die nicht an Gottes Erbarmen glauben wollen, weil sie diesem oder jenen Menschen keine Vergebung zugönnen. So viel wie dieser gesündigt hat, das kann Gott doch nicht vergeben, oder? Aber mal ehrlich, wenn wir so anfangen zu argumentieren, verlieren wir alle. Wenn wir davon reden, wer Vergebung verdient hat und wer nicht, dann haben wir nicht verstanden, was Vergebung wirklich ist. Jeder Mensch hat gesündigt, das steht außer Frage. Irgendwo hat jeder von uns Dreck am Stecken. Bei dem einen mag es vielleicht offener zutage liegen als bei dem anderen. Vielleicht hast du jetzt gerade jemanden vor Augen, der so verdorben zu sein scheint, wie Ninive damals für Jona erschien. Vollkommen böse und nicht wert, gerettet zu werden. Aber Sünde lässt sich nicht quantifizieren. Entweder du lebst ohne Gott und damit in Sünde, oder du übergibst ihm dein Leben und lässt dich von seinem Erbarmen befreien. Nach allem, was die Bibel zum Thema Sünde, Schuld und Gottesferne zu sagen hat, ist es vollkommen irrelevant, was du alles falsch gemacht hast. Sünde ist nämlich mehr als die Summe der falschen Handlungen. Es ist die grundsätzliche Trennung von Gott. Und die Bibel nimmt da kein Blatt vor den Mund. Diese Trennung von Gott heißt schlicht und ergreifend Tod. Deshalb freut sich der Vater in Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn darüber, dass sein totes Kind wieder da ist und nun wieder lebt. Jona hat sich über Gottes Erbarmen gefreut, solange es ihm galt. Wenn Gott eine Stadt in Israel verschont hätte, er wäre begeistert gewesen. Der Rizinus, der Jona beschattete, bereitete ihm große Freude. Nur den anderen hat er Gottes Erbarmen nicht zugestehen können. Und dadurch wurde er verbittert und rannte wortwörtlich in die falsche Richtung. Ich hoffe, dass Jona schließlich erkennen durfte, dass Gottes Erbarmen kein rares Gut ist. Der Herr will sich aller erbarmen. Der Prophet hatte keinen Schaden davon, dass sich Gott über diese sündige Stadt erbarmte. Und ebenso ist es doch auch bei uns. Falls du dich wirklich in dieser Situation befinden solltest, dass du nicht verstehen kannst, warum sich Gott über den Bruder oder die Schwester erbarmt hat, dann möchte ich dich an Gottes Frage erinnern. Warum freust du dich über das Erbarmen, das dir zuteil wird, und kannst es bei deinem Nächsten nicht ertragen? Amen.